lassen in eine Tasche, in einen Rucksack. Sie finden irgendwo im Auto Platz. Wenn man noch ein Ersatzrad hat, kann man das einfach daneben legen. Es stört niemanden. Ich möchte mal von euch wissen und auch euch im Livestream, wer hat denn auch so einen schönen, kleinen, praktischen Regenschirm? Ja, gut. Meine Frau hat schon gesagt, das werden nicht viele sein. Ja, sie sind praktisch, aber ich musste über die Jahre meines Lebens feststellen, dass die Qualität von diesen Regenschirmen ganz unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. Ich habe so das Gefühl, ein Regenschirm geht pro Jahr kaputt. Letztes Jahr habe ich einen niegelnagelneuen mal wieder gekauft, aufgemacht und im ersten Regen, Windwetter ist der kaputt gegangen. Glücklicherweise habe ich den ganzen Kaufpreis zurückerhalten. Ein Schirm ist für mich ein Bild für Ehe, für Beziehungen, für Freundschaften. Und dieses Bild wollen wir euch heute mitgeben. Ich spreche weniger von diesem deutschen Sprichwort, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn es regnet am Altar, bringt das Glück für viele Jahre. Niemand von uns möchte an seinem Hochzeitstag, wenn man heiratet, einen Regentag haben. Das ist nicht gut für Fotos und alle müssen sich noch mal überlegen, was ziehe ich an und so weiter. Aber in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, da regnet und stürmt es immer wieder. Und das sind dann die Momente, wo wir auch feststellen, ja, welche Qualität hat denn unsere Beziehung? Wie viel Regen hält denn unsere Ehe aus? Und unsere Freundschaften, ja, wenn es mal so richtig windet, verhebt das? Ich habe euch heute Morgen diesen schönen Schirm mitgebracht. Der hat schon so einiges mitbekommen. Das ist so einer, wo die Qualität nicht gut war, der war auch billig. Aber das ist so ein Kauf gewesen, man ist unterwegs in der Stadt und hat natürlich nicht damit gerechnet, heute wird es regnen und dann fängt es an zu regnen. Man hat das Gefühl, die Welt würde untergehen und man muss einen kaufen. Und dann kauft man den und ja, die Qualität ist nicht so super. Und heute soll es darum gehen, dass unsere Beziehungen eben nicht so enden wie dieser Regenschirm. Dass unsere Beziehungen, dass unsere Ehen, dass die nicht bröckeln, dass da Gelenke kaputt gehen und so weiter. Der Janik hat das schon gesagt, wir sind in dieser Serie geschaffen zur Gemeinschaft und wir schließen diese Serie heute Morgen ab. Und unser Thema ist unzertrennlich. Was nicht geschieden werden soll, muss stetig neu verbunden werden. Es geht also darum, dass wir eben nicht so da ankommen, wo dieser Schirm angekommen ist, kaputt. Beim nächsten wirklichen Regen bin ich futschenass und eigentlich kann ich ihn wegwerfen. Und das ist kein guter Moment, wenn man einen Regenschirm oder wenn man eine Beziehung wegwerfen muss. Ich habe das erlebt in meinem Leben, dass Beziehungen kaputt gehen. Viele von euch wissen, ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich kenne die Spannung, wenn Ehen auseinanderbröckeln, wenn was kaputt geht. Bei allen, die involviert sind, zerbricht etwas. Alles, was wir heute über Beziehungen wissen, hat ja damals mit zwei nackten Menschen in einem Garten angefangen. Und ich liebe das. Wir sind Söhne und Töchter von Adam und Eva. Wir sind als Mann und Frau geschaffen worden. Heute leben wir nicht mehr im Garten. Wir sind heute nicht mehr nackt und schamlos. Ganz im Gegenteil. Aber vielleicht bin ich auch schon zu weit. Ich möchte nochmal zurückgehen an den Anfang der Geschichte. Gott schaut auf die Welt und was sieht er? Er sieht Adam, ein einsamer Mensch auf dem Planeten. Und dann lesen wir in Genesis 2,18 im ersten Buch der Bibel, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen. Jemanden, der zu ihm passt. Und dann wird Gott kreativ. Er verabreicht Adam irgendwie einen guten Schlaf, nimmt eine Rippe von Adams Knochen und kreiert Eva. Und dann kommt es zu diesem besonderen Moment. Und das sind die ersten Worte eines Menschen in der Bibel, in der Weltgeschichte. Und diese ersten Worte sind ein Liebeslied. Wir finden das im Genesis 2, 23. Ihr könnt es mitlesen. Dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Darum soll sie Männin heißen, weil sie vom Mann genommen wurde. Und dann stimmt Gott selbst in dieses Liebeslied ein. Ein Vers weiter. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. In diesem Moment entsteht Ehe. Es entsteht diese neue Einheit. Es ist eine exklusive Verbindung. Hier wird im hebräischen Urtext das Wort für anhängen oder ankleben gebraucht, was wir heute mit diesem Verbinden übersetzen. Was für ein schönes Bild. Mann und Frau kleben zusammen. Dies bedeutet eine umfassende, unauflösliche Verbindung, die Gott da zwischen Mann und Frau geschaffen hat. Und jetzt wäre das viel zu kurz gedacht. Es würde nur um körperliche Nähe gehen. Das hat ja Gus letzte Woche ausgeführt. Nein, es geht um so viel mehr. Jesus nimmt das im Matthäus-Evangelium auf. Matthäus 19,6, da sagt Jesus, sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Diese verklebte Verbindung, sie gibt Halt, sie unterstützen einander, da ist Sicherheit, da ist Schutz da. Man könnte sagen, die zwei sind unzertrennlich. Aber auch was unzertrennlich scheint, was gut verklebt ist, das kann manchmal über einen Zeitraum, über Jahre, ja, so langsam anfangen, ein bisschen zu bröckeln. Der Klebstoff kann ein bisschen spröde werden und auf einmal geht dieser Kleber auseinander. Hier und da eine Lieblosigkeit, Unaufmerksamkeiten, Krisen oder was es auch immer ist. Und langsam löst sich diese Beziehung. Und heute möchten wir eben anschauen, ja, was ist, wenn sich das auflöst? Kann man was dagegen tun? Was schwächt eben diese Klebekraft oder was stärkt auch wieder diesen Kleber? In meinem Studium hatte ich das Fach Homiletik, das ist die Predigtlehre. Das ist so der Ort, wo man predigen lernt. Und da habe ich gelernt, sag niemals in einer Predigt, ja, diese Woche saß ich auf dem Velo und Gott hat zu mir gesprochen und das möchte ich heute Morgen mit euch teilen, also schnallt euch an. Aber ich saß auf dem Velo und hatte den Eindruck, ich sollte mit meiner Frau zusammen diese Thematik behandeln. Mit der, wo ich verklebt bin, sollte ich das teilen. Und der erste Gedanke, den ich hatte, nein, das mache ich sowieso nicht. Das gibt nur Beziehungsstress. Es kostet viel Zeit, Energie. Ich habe einen anderen Anspruch an Predigt wie Sam und so weiter. Aber Gott hat einfach so gepochert. Und dann habe ich letzte Woche die Predigt von Gust gehört. Und Gust meinte so, ja, Doris und er, sie sind keine Experten zum Thema Ehe. Und während der Woche bin ich nochmal zum Gust gegangen und habe gesagt, Gust, ich muss nochmal kurz fragen, wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Und dann meinte er, ja, seit 1983. Und habe ich überlegt, ach ja, das ist ja das Geburtsjahr von Sam. Also ihr seid 38 Jahre verheiratet und immer noch keine Experten. Naja, wir haben gedacht, wir probieren es trotzdem mal. Werden im Sommer 13 Jahre verheiratet sein. Und wir möchten mit euch ein paar Gedanken teilen. Sam, was haben wir denn so generell immer über unsere Ehe gesagt?
Wir haben immer gesagt, oder nicht immer, man soll kein immer sagen, aber wir haben gesagt, wir wollen kein Okay-Ehe haben.
Also okay, damit meinen wir ja so mittelmäßig, ja irgendwie Standard. Ja, ich bin einverstanden mit vielem. Wenn es etwas Besseres gäbe, dann würde ich vielleicht das bevorzugen. Oder das, was andere haben, ist viel besser als unsere Okay-Ehe.
Aber wenn es kein Okay-Schirm sein soll, was kann es denn sein?
Ja, da kann es nur eins sein, und zwar ein Knirps. Ein Knirps ist ein vollautomatischer Regenschirm, der wurde nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Und das Besondere an dem Knirps ist, der ist wirklich im Windkanal getestet. Er wird bei bis zu 140 km/h im Wind getestet. Und dieser Knirps, der hat einen Überschlagsschutz drin. Also kennt ihr das, wenn es so richtig windet und dann geht es gerade rüber. Und die sind darauf getestet. Und in der Schweiz hat ein Knirps sogar 5 Jahre Garantie. Und das Coole ist, man kann wieder draufdrücken, es geht zusammen. Und das ist einfach ein super Ding. Also so würde ich mir eigentlich Beziehungen vorstellen. Zu meiner Schulzeit hat meine Mutter mir immer gesagt, so als ich so kurz schnell aus dem Haus rauslaufen wollte, zur Schule ab, ja Toffi, hast du deinen Knirps dabei? Und ich so, die Sonne scheint und sie meinte, ja, es kann heute noch regnen. Und oft habe ich noch einen Knirps, diesen kleinen praktischen Regenschirm, in meinen Schulranzen getan. Und es ist einfach gut, mit so einem Knirps unterwegs zu sein. Der nimmt ja nicht viel Platz weg, ist nicht schwer. Und wenn es dann doch anfängt zu regnen und zu stürmen, dann habe ich einen Knirps dabei, der mich vor dem Regen schützt. Und gemeinsam mit Sam möchte ich heute Morgen euch einen KNIRPS mitgeben. 6 Punkte, 6 Gedanken, wo wir beide lernen durften, wo wir noch Lernende sind auf unserem Weg. 13 Jahre. Und wir möchten den euch mitgeben. Für eure Ehen, für eure Beziehungen, für die Momente, wo ihr im Wind und im Regen steht. Sam, wofür steht K?
Genau, unser erster Punkt K steht für keine Option, Doppelpunkt Scheidung. Unsere Liebesgeschichte ist einzigartig. Diese Woche hat jemand mich gefragt über unsere Liebesgeschichte und am Ende meinte sie, wow, wunderschöne Story. Ich bin überzeugt, Gott ist dafür zu danken. Er hat uns zusammengeführt. Es wäre schon ein großer Zufall, dass ein Deutscher und eine Südafrikanerin sich verlieben sonst. Bevor wir geheiratet haben, habe ich immer gesagt, Scheidung ist keine Option. Meine Mama hat es mir irgendwann vor unserer Hochzeit gesagt und ist einfach bei mir im Kopf geblieben. Und unser erstes Jahr als Mann und Frau war schwierig. Wir haben öfters gestritten, wir haben viele Missverstände gehabt. Aber wir haben geglaubt, dass Gott selbst unsere Ehe zusammengeführt hat. Wann habt ihr zuletzt eure Liebesgeschichte erzählt? Wo und wie hat Gott euch zusammengeführt?
Das N steht für nicht die Endstation. Manchmal denke ich, dass die Ehe für Paare die Endstation ist. endlich den Traumpartner gefunden. Die Arbeit ist jetzt getan. Jetzt läuft es von alleine. Jetzt bin ich ja glücklich. Bis zum Lebensende wird das ein Selbstläufer sein. Aber ist Ehe nicht vielmehr eine Zwischenstation? Gemeinsam überlegen, wo geht jetzt die Reise hin? Immer wieder gemeinsam Entscheidungen treffen, Gepäck tragen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen? Sam, wenn wir unsere Geschichte anschauen, da hast du dich ja als erstes in mich verguckt. Was war denn dein erster Eindruck von mir? Ich war ja der Überzeugung, es war mein männlicher Bart.
Nein, leider nicht. Für mich war es die Art und Weise, wie du Jesus angebetet hast. Man könnte spüren, dass dein Herz für Jesus brennt. Du wolltest ihn mit deinem ganzen Leben loben. Und als ich dich besser kennengelernt habe, wollte ich Teil von das sein.
Es war ja ganz spannend, als wir uns dann mehr kennengelernt haben, sind wir beide aus zerbrochenen Beziehungen gekommen und jeder von uns hat so entschlossen, hey, ich will jetzt Zeit investieren, um Jesus nachzufolgen, um zu schauen, was für eine Berufung hat Gott auf mein Leben gelegt. Naja, und dann haben wir uns ja trotzdem kennengelernt. In der Kirche in Südafrika. Ist ganz spannend. Paulus gibt einen Tipp fürs Kennenlernen. Und den lesen wir im 2. Korinther 6, Vers 18. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Und es ist weniger ein Tipp, sondern vielmehr eine Warnung. Paulus schreibt, 2. Korinther 6, 14, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Ein gemeinsamer Glaube stellt die Beziehung auf eine ganz solide Basis. Denn gemeinsame Überzeugungen und Wertvorstellungen schaffen eine gute Grundlage für Vertrauen, für Verborgenheit. So sind wir gestartet in unsere Beziehung und jetzt spule ich einiges vor und auf einmal standen wir doch an so einer Endstation. Es war klar, es ging für mich zurück nach Deutschland. Ich hatte ja noch nichts studiert und gar nichts. Sam war mittlerweile am Arbeiten als Lehrerin und wir kamen an diesen Punkt, wo sich angefühlt hat wie eine Endstation. Ich nach Deutschland zurück, Sam Südafrika, da sind irgendwie 11.000 Kilometer dazwischen. Damals gab es noch nicht wirklich die Smartphones, wo man täglich einen ganzen Tag mit kommunizieren konnte. Aber das Spannende war, dass wir beide unabhängig voneinander das Gefühl haben, das ist unser Weg. Ich soll zurückgehen nach Deutschland, du bleibst in Südafrika. Und wir haben Gott diese Beziehung übergeben und wir waren... Vielleicht war es auch naiv, aber so das Gebet war, hey Gott, wenn wir das irgendwie überleben, dann soll es was sein, wo es Richtung Hochzeit, Heirat und für immer geht. Ich weiß nicht, wie sich eure Beziehungen gerade anfühlen. Vielleicht festgefahren, vielleicht fühlt es sich an wie Endstation oder ist es doch eine Zwischenstation, wo man wieder neu die Karte auf den Tisch legt und hey, da möchten wir hingehen. Oder Sam sagt immer, ah, wir müssen wieder träumen, was ist noch möglich? Oder sind wir eben in so diesem Alltagstrott drin?
Das dritte Punkt, das E, steht für ich und ich. Als ich in der Schule war, hat meine Mom mir eine Vers gegeben, aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott hat Pläne für mein Leben. Als Toffi und ich unsere Beziehung angefangen haben, war ich unglaublich glücklich. Ich habe gedacht, dass es immer so sein wird. Meine Träume und Pläne habe ich dann ein bisschen vergessen, verloren. Und viele Leute denken, jemanden zu finden oder heiraten, wird mich glücklich machen. Und teilweise stimmt's. Aber dann treffen unterschiedliche Träume, Erwartungen, Kommunikation und Probleme aufeinander. Und dann ist es nicht mehr alles nur happy. Gott hat er erschaffen, aber er hat auch dich erschaffen. Er hat einen Plan für dich und das ist immer noch wichtig. Gott hat mich aufgerufen, etwas zu geben und tun. Wenn ich meine Beziehung mit Gott pflege, dann finde ich heraus, warum ich hier bin. Manchmal müssen wir Geduld haben, es passiert nicht sofort oder nicht so schnell, wie wir es möchten. Aber ich werde aufblühen. Toffi wird aufblühen. Wenn beide ichs aufblühen, werden unsere Beziehungen in ihr besser. Eine gesunde Selbstfürsorge ist wichtig. Am Anfang unserer Ehe hatte ich nichts außer Toffi. Ich konnte die Sprache in Deutschland nicht. Ich kannte niemanden. Ich habe mein ganzes Leben in Südafrika gelassen. Und ich glaube, dass unsere Beziehung so schwer war, weil ich nicht für mich gesorgt habe. Heute nehme ich mir Zeit für mich. Ich gehe joggen oder ich lese. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, weil ich und wir glauben, dass Gott Türen für mich und unsere Familie dort aufgemacht hat. Ich habe etwas zu geben. Und zusammen mit Jesus finden wir seinen Plan für mein Leben und wo ich aufblühen kann. Was brauchst du für deine gesunde Selbstfürsorge? Was braucht die beste Version von dir?
Wir sind schon beim Ehre angekommen. Ihr merkt, wir laufen da durch, aber das sind Themen und auch die nächsten Themen, die noch kommen, das sind Sachen, da könnte man vieles, vieles zu sagen. Das R steht für reinige den Schmutz. Jeremy Camp, das ist ein bekannter amerikanischer Musiker, er ist auch Autor und seine jüngeren Jahre sind letztes Jahr als Hollywood-Film auch in Schweizer Kinos gekommen und er hat ein Buch mit seiner Frau geschrieben, mit seiner zweiten Frau und da möchte ich euch ein paar Zeilen vorlesen, die mich sehr angesprochen haben zum Thema Ehe. Du hast die große Fähigkeit, die Person zu verletzen, der du am nächsten bist. Es gibt eine einzigartige Verletzlichkeit, die man in der Ehe erlebt, weil man sich gegenseitig alles gegeben hat, was man ist. Adrian, seine Frau, und ich lernten und tun immer noch die Verdrahtung des anderen. Wir merkten, dass wir Knöpfe drücken konnten, die sonst niemand drücken konnte. Mit der Verletzlichkeit kommt die Zerbrechlichkeit, aber auch die Macht, wirklich aufzubauen oder niederzureißen. Wir hatten Auseinandersetzungen, in denen wir uns gegenseitig bis an die Grenze getrieben haben. Und hinterher mit gebrochenem Herzen erkannten wir, dass dies nicht die Art war, wie wir miteinander umgehen wollten. Und auch nicht das, was wir für unsere Ehe wollten. Wir wollten all den Herzschmerz, den das Leben uns zuwarf, überdauern. Und wir mussten auf einer viel tieferen Ebene lernen, natürliche Liebe Wir wollten all den Herzschmerz, den das Leben uns zuwarf, überdauern. Und wir mussten auf einer viel tieferen Ebene lernen, wie wir die übernatürliche Liebe anzapfen konnten, um ein unerschüttertes Fundament der Freundschaft aufzubauen, das nur in Jesus zu finden ist.
Wir mussten lernen, in Gnade, Geduld und Vergebung zu wandeln, indem wir Weisheit und Führung aus der Heiligen Schrift sammelten und natürlich durch viel Gebet. Wir haben ein Bild von unserer Hochzeit mitgebracht. 22 Jahre jung, 24 Jahre alt. An der Hochzeit gibt man sich sehr viel Mühe, gut auszusehen, das Beste anzulegen. An diesem Tag ist der Schmutz in unserem Leben nicht sichtbar. Aber das heißt ja nicht, dass er doch irgendwo da ist. Der Schmutz, der in den Falten und in den tiefen Stellen versteckt ist, wird im Laufe der Zeit, wenn man gemeinsames Leben führt, deutlich sichtbar werden. Wir haben das gehört in diesem Bericht von Jeremy Camp. Er zeigt sich in Emotionen, in Wörtern, in Handlungen, in Reaktionen, in den Auseinandersetzungen. Konflikte werden leichter auftreten, wenn man zusammenlebt. Und man sieht auf einmal Dinge im anderen, die man vorher noch nie gesehen hat. Ehe wird das herausbringen, was schon in dir ist. Aber wie gehen wir mit unserem Schmutz um? Mit unseren Wunden, unseren Namen, mit unseren Prägungen? Was ist, wenn auf einmal dieser Schmutz eben unsere Gegenwart befleckt? Es wird unausweichlich sein, in einer Ehe, in einer Beziehung, diesen Schmutz zu reinigen. Weil sonst kommt zum Schmutz, wird die Spannkraft, es bröckelt und bröckelt. Wir brauchen Gottes Hilfe und müssen die in Anspruch nehmen für unsere Ehen. Wir müssen proaktiv an die Sache rangehen. Wir dürfen die Sachen eben nicht überdauern, hat Jeremy so gut geschrieben, sondern wir müssen Gott täglich einladen. Es ist wieder Paulus, der diesmal der Gemeinde in Ephesus einen wichtigen und weisen Rat gibt. In Epheser 4, 31, 32, da lesen wir: Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleugnerisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jeder Ehepartner, Sam und ich, wir brauchen immer wieder Vergebung und müssen auch Vergebung einander aussprechen. Jeder Single braucht Vergebung. Es ist egal, in welchem Beziehungsstatus du bist. Ultimativ braucht jeder Mensch Vergebung durch Jesus Christus. Es wäre jetzt eine spannende Frage, wenn ich mit dem Mikrofon runterkommen würde und fragen würde, der Jonas sitzt gerade hier vorne, Jonas, wie verhältst du dich eigentlich, wenn es stressig wird und wenn es kriselt? Was kommt da so raus? Achso, muss ich erst Sabine fragen. Wann und wodurch zeigt sich der Schmutz in der Beziehung? Ja, wo kommt der her? Wissen wir den Ursprung? Das sind spannende Fragen. Ich möchte jetzt eingehen auf einen ganz besonderen Schmutz. Etwas, was mich tief bewegt. Und zwar steht das P in Knirps für Pornografie zerstört Beziehungen. Es ist ein Thema, es bewegt mich. Ich durfte letzte Woche bei den jungen Erwachsenen das Thema behandeln. Und ich werde jetzt eine sehr komprimierte Form dieses Themas bringen. Aber es ist wichtig, das anzusprechen und auch unter uns Christen anzusprechen. Was ist Pornografie? Ich habe eine Definition mitgebracht von Wikipedia. Pornografie ist die direkte Darstellung, also ein Foto oder Video, der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Gerade durch das Internet heute kommt man anonym, umsonst und schnell an pornografisches Material. Ich bin überzeugt, die Thematik geht uns alle an, Männer wie Frauen. Ich habe euch ein paar Statistiken mitgebracht. 44% der verheirateten Männer konsumieren Pornografie monatlich. 65% der Frauen mehrmals im Jahr. Mit 11 Jahren ist der Erstkontakt mit Pornografie im Durchschnitt. Und wenn wir von einem Durchschnitt reden, dann ist das auch, kann es jünger sein und eben auch älter. 4 der Top 25 Internetseiten sind Pornoseiten. Und bei 56% der Scheidungen wird angegeben, ist Pornografie ein Mitgrund. Natürlich konsumiert nicht jeder Pornografie, aber jeder kennt jemanden, der Pornografie konsumiert. Sam ist Lehrer, hat Schüler, wir haben Kinder, vielleicht schaffst du auch in einem Kontext, vielleicht ist es ein Kollege oder eben auch ein Ehepartner. Pornografie ist ein Problem in der heutigen Zeit. Diese Woche hatte der Spiegel, die deutsche Tageszeitung oder Wochenzeitung, folgenden Artikel publiziert mit dem Thema, dass wir eine Pornopandemie haben. Und sie führen aus, was für Auswirkungen die Corona-Pandemie, der Lockdown, das soziale Isoliertsein auf den Pornokonsum haben. Es ist eine große Not da. Und auch wenn man sich die Statistiken anschaut unter Christen, ist auch in der Kirche eine Not zu dieser Thematik. In einer Schweizer Studie aus dem Jahr 2020 von der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben 27% der Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren angegeben, Pornofilme schon auf dem Handy oder auf dem Computer angeschaut zu haben. Bei Jungs zwischen 12 und 19 Jahren sind es 57%. Umso älter die Jugendlichen werden, umso höher ist diese Prozentzahl. Und diesen Trend kann man dann leider auch weiter projizieren auf junge Erwachsene und Erwachsene. Die Bibel kennt die heutige Pornografie nicht, was vor allem Internetpornografie ist. Aber Jesus ist doch im Dialog mit den Menschen rund um die größere Thematik, die wir heute Morgen anschauen. Jesus ist im Dialog und es geht um das Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Und er sagt Folgendes in Matthäus 5, 28. Ich aber sage euch, ist jetzt Jesus, der spricht, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich lese es nochmal vor. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Merkt ihr, dass Jesus hier einen Perspektivenwechsel vollzieht? Vom Objekt der Frau hin zum Betrachter und was dieser mit dem betrachteten Objekt in seinen Gedanken tut. Und dieses passiert genau im Konsum von Pornografie. Per Definition zielt Pornografie auf die sexuelle Erregung beim Betrachter ab. Manche argumentieren heute, das Schauen von Pornografie, das hat keine Auswirkungen. Das ist ja gar nicht so schlimm, es ist kein realer Sex mit einer Person. Es ist sogar inspirierend für das Sexleben in einer Ehe. Das sind dann so Aussagen, ich tue ja niemandem weh, es sind ja nur Bilder. Ich kann euch sagen, ich hatte Probleme mit Pornografiekonsum. Und diese Pornografieabhängigkeit hat auch nicht einfach aufgehört, als wir geheiratet haben. Das war immer so mein Wunsch. Ah ja, wenn man dann verheiratet ist, dann kann ich das ja hinter mir lassen. Das war einfach was aus meinen jungen Jahren. Nein. Das Gehirn gewöhnt sich an den Konsum von Pornografie. Das ähnelt dem Konsum von Drogen. Die Chemikalien, Dopamin, Oxytocin und so weiter, die da ausgelöst werden im Gehirn, da werden neue Bahnen in unseren Gehirnen gelegt. Und umso häufiger wir Pornografie konsumieren, umso stärker sind diese Bahnen. Man redet auch von Autobahnen. Und vielleicht würden jetzt viele in der Diskussion sagen, ja, Toffi, komm, das ist ein bisschen Filmchen und so, aber das hat doch keine Auswirkungen auf uns. Und da merke ich immer wieder, wir sind heute wirklich noch sehr griechisch denkend geprägt. Wie oft machen wir einen Graben zwischen dem, was hier passiert und was wir mit unserem Körper tun? Die Philosophen, diese griechischen, römischen, damals in der Antike, haben schon begonnen eben mit dieser Aufteilung. Sie teilten den Menschen in zwei Teile auf, den Körper und den Kopf. Und die Autoren des Alten Testaments haben dagegen gesprochen. Sie stellten sich den Menschen als ein Ganzes vor. Wir sind ein Ganzes. Wir bestehen aus vielen Teilen und wir hängen zusammen. In Sprüche 4,23 lesen wir diese wichtigen Ausführungen. Behüte dein Herz, und damit ist gemeint deine Gedanken, mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Herz, so haben sich das die Hebräer vorgestellt, das ist der Sitz der Vernunft, der Weisheit, der Urteilsvermögen. Dort fällen wir die Entscheidungen. Heute sind das alles Eigenschaften oder Funktionen, die wir hier oben unserem Gehirn zuordnen. Der amerikanische Theologe Norman Geisler, der vergleicht den Konsum von Pornografie mit einem trojanischen Pferd. Die Sünde, die im Kopf und im Herzen gepflanzt wird, wird wachsen und Früchte in Form von schlechten Taten bringen. Es kann, muss aber nicht zu Ehebruch, Sittenlosigkeit, Vergewaltigung und Ähnlichem führen. Pornografie zielt darauf ab, gedanklich andere Menschen in ihrer Nacktheit, in ihrer Intimität zu begehren, um sie sexuell an ihnen zu befriedigen. Und das widerspricht deutlich der Botschaft der Bibel. Und all das hat dann Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Pornografie formt Erwartungen von Sexualität. Und es wird ein unrealistisches Bild geformt. Der Lust auf reale Sexualität sinkt. Man gewöhnt sich schnell an den Höhepunkt zu kommen. Und es hat Auswirkungen für den Partner. Ablehnung, Scham, Eifersucht, Wut und so weiter. Man könnte hier noch vieles, vieles sagen. Aber worum geht es in einer Ehe? In einer Ehe geht es darum, was kann ich geben? Was kann ich Sam geben? Bei Pornografie geht es darum, was kann ich bekommen? Es geht um mich. Pornografie zerstört Beziehungen. Und ich setze jetzt hier einen Doppelpunkt. Das ist ein Thema, das bringt man nicht so als einen Punkt normalerweise, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ihr könnt mal überlegen, welchen Einfluss hat Pornografie auf unsere Ehen heute, auf die Beziehung, auf die nächste Generation, die damit aufwächst, weil das auf ihrem Smartphone fast schon omnipräsent ist. Heute müssen wir Entscheidungen treffen, Pornografie nicht zu konsumieren. Früher musste man sich auf den Weg machen, das zu finden. Heute ist es allgegenwärtig und ich muss lernen, Nein zu sagen und damit umzugehen. Sam, wir sind beim letzten Punkt angekommen. Das ist mein Lieblingspunkt. Wofür steht das S?
Sei ein Idiot. Ein junges Pärchen fragte ein älteres Ehepaar, wie sie es geschafft hatten, 60 Jahre verheiratet zu sein. Ihre Antwort: Wir lebten unsere Ehe noch zu einer Zeit, in der man Kaputtes reparierte und nicht einfach wegwarf. Manchmal haben wir Angst, uns zu Beziehungsidioten zu machen. Kann man wirklich diese oder jene Frage stellen? Muss ein Pastor wirklich Ehebücher lesen? Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen weise Menschen, die wir Fragen stellen können, wenn wir nicht weiter wissen. Auch wenn wir meinen, wie ein Idiot dazustehen. Habe ich gute Ratgeber in meinem Leben? Werde ich meine Fragen los oder bin ich alleine mit meinen Fragen? Wie könntest du mal ausprobieren, ein Idiot zu sein?
Wir haben keine Ahnung, wo du gerade stehst. Ist es irgendwie am Bröckeln? Geht's gerade kaputt, die Beziehung, die Ehe, wo du bist? Oder, weiß ich, ist es gerade so okay? Wir haben uns aneinander gewöhnt, haben es eigentlich gut oder so, aber es ist okay. Oder vielleicht gibt es auch die sagen, hey, super Ding, wir stehen im Windkanal und nichts kann passieren. Könnt ihr mal für euch überlegen, ja, wo würdet ihr euch hinstellen? Ich habe gemerkt, über die Jahre habe ich irgendwie viele von diesen Regenschirmen gesammelt. Und für den letzten Gedanken hole ich mal noch ein. Es ist kein Knirps, aber wir wollten euch Knirps einfach mitgeben. Auf euren Weg. Das sind Gedankenanstöße gewesen und vielleicht hatte ich hier und da etwas angesprochen. Was uns wichtig ist, lasst euch nicht von Emotionen, die du gerade empfindest, zu langfristigen Entscheidungen verleiten. Wenn zwei Menschen unterwegs sind, dann braucht das auch immer wieder Zeit. Und ihr habt gehört, es braucht Rat von anderen, wichtige Selbstfürsorge und so weiter. Wir möchten die Predigt schließen mit Zeilen aus dem Psalm 91. Und der Psalm 91, der nimmt dieses Bild auf von dem Schirm. Und ich möchte euch einladen, mit uns aufzustehen, egal wie dein Beziehungsstatus ist. Ich möchte uns Psalm 91 vorlesen, aber noch viel mehr zusprechen. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, miteinander und mit Gott.